Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat.
Ich muss mich mal umstellen. Herzlich willkommen heute bei uns, Silvia Scherer. Silvia ist selbst systemischer Business Coach und wir kennen uns aus dem Advisory Board von der Coaching-Plattform Coach Hub. So haben wir uns kennengelernt und sie ist schon seit 20 Jahren dabei. Und was ich so extrem an ihr schätze, und das passt auch zu ihrer Selbsteinschätzung zusammen, ist, dass sie wirklich für einen tiefgründigen, unangepassten, ja, und sehr entschlossenen Ton steht. Das mag ich sehr gerne an ihr. Gerade in diesen Zeiten, finde ich, sind das Qualitäten, die total gefragt sind. Und wir wollen uns heute mit ihr darüber unterhalten, wie es denn so ist, wenn Transformation geschieht, weil sie ist Transformationscoach und kennt sich richtig gut aus, also ist vor allen Dingen in der Wirtschaft unterwegs. Aber wie ich gesehen habe, auch so in teilweise staatlichen Institutionen, da kann sie auch gleich was dazu sagen. Und ich finde gerade dieses Expertenwissen über Transformation fehlt gerade sehr. Und Silvia, von ihr verspreche ich mir ein bisschen Hintergrundinformation. Was passiert denn gerade? Wir sind ja mitten in einer Transformation, die jetzt gerade vor allen Dingen politisch sich abspielt. Und wir verlangen nach Disruption, wir verlangen nach Diskurs. Und wenn er dann da ist, dann erschrecken wir uns ein bisschen davor. Deswegen herzlich willkommen, liebe Silvia. Sie grinst schon und sie will jetzt loslegen. Schön, dass du da bist. Und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, damit ihr die Silvia auch findet. Schön, dass du da bist. Und ja, herzlich willkommen bei Let's Start, dass du mal in die Staatswelt so komplett reinschnupperst.
Hallo Dorit, guten Morgen. Ich bin total gespannt und freue mich auf den Austausch.
Ja, wir haben nämlich gar nicht so richtig festgelegt, worüber wir reden. Wir wollen so in den Flow kommen. Das finde ich total super. Wie ist es denn so bei Transformation, wenn wir disruptive Elemente haben? Wir haben sie ja, wir wünschen sie uns. Oft wird geschrieben, wir wollen Disruption. Und wenn sie dann da ist, wie gehen wir denn dann am besten damit um?
Ja, Disruption oder Transformation ist ja erstmal anstrengend, weil wir als Menschen oder unser Gehirn als Mensch ist ja sehr happy, wenn es einfach nur funktionieren kann, wenn alles seine gewohnten Wege geht, wenn wir einfach Routinen haben, denen wir folgen können. Und bei Disruption oder Transformation ist es ja so, dass wir neue Wege finden müssen oder dürfen. Und das ist erstmal anstrengend. Das ist anstrengend fürs Gehirn, das ist anstrengend für uns als Menschen. Und da können wir noch so sehr uns das manchmal wünschen, wenn wir da mittendrin sind, wird's mühsam manchmal, weil natürlich nicht nur wir beteiligt sind, sondern auch unser Umfeld oder, wie wir gerade sehen, gefühlt die ganze Welt. Und dann muss ich das irgendwie finden. Und dieser Weg, diese Transformation zu gestalten, irgendwie hört er auch nie auf. Also es ist ja, ich glaube, Menschen haben gerade so die Herausforderung in der momentanen Zeit, dass so viel auf einmal ist. Also wir hatten eine Pandemie, wir hatten den Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir jemanden in den USA als Präsidenten, der ja wilde Entscheidungen trifft, nennen wir es mal ganz ganz neutral gesagt oder ein bisschen neutraler gesagt. Und das ist einfach zu viel auf einmal für Menschen, die ja, wenn wir jetzt mal uns in Deutschland nehmen, wir haben ja die letzten 80 Jahre relativ normal gelebt. Das ging immer alles so. Ich erinnere mich, als ich Kind war, in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre oder wegen mir die ganzen 80er Jahre, das hat sich irgendwie alles geregelt. Es gab kein Internet. Ich habe wenig mitbekommen. Nachrichten wollte man als Teenie da auch nicht so ganz sehen, sondern hat sich so mit dem eigenen Leben beschäftigt. Und jetzt auf einmal liegt die Welt sozusagen immer eine Sekunde vor uns auf dem Screen und wir kriegen alles mit und das ist überfordernd.
Ja, das sehe ich auch so und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute darüber sprechen, wie wir das in einen größeren Zusammenhang einordnen können, weil diese Überforderung sehe ich auch. Wir haben immer wieder gesagt, wir müssen dies ändern, wir müssen jenes ändern und es wurde ja auch viel gemacht, also das kann ich wirklich bestätigen. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute die Hände in den Schoß gelegt haben und gesagt haben, nee, wir ändern jetzt nichts. Aber die Vorstellung war immer, wir haben über diesen Prozess eine gewisse Kontrolle. Und jeder Prozess, ob es jetzt die Verwaltung ist, die Wirtschaft, Außenpolitik und so weiter, jeder Prozess für sich hatte so eine gewisse Ordnung, der Veränderung. Und jeder war so, also ich unterstelle das jetzt einfach mal so, jeder, ne, ist ja immer ein großes Wort, aber ich glaube schon, dass die Kolleginnen und Kollegen, aber auch in der Wirtschaft, man hat wirklich versucht, okay, jetzt gehen wir mit der Zeit, was ist mit dem Verbrenner, wir brauchen Elektromobilität und so weiter. Also jeder hat auf seine Art in seinem Sektor, und da wäre ich auch gespannt, was du dazu sagst, aus deiner Perspektive, wirklich versucht, da Schritt zu halten. So, und jetzt kommt so plötzlich wie so ein Tsunami über einen. Und man hat gar keine Zeit mehr, diese strukturierten Prozesse zu gehen, sondern muss im Grunde genommen alles über Bord werfen und sich neu ausrichten, obwohl die Richtung vorher ja schon klar war, ne, dass Europa sich eigenständiger aufstellen muss, dass wir nachhaltiger arbeiten müssen und so weiter. Das ist ja schon vorher klar, aber trotzdem in dieser enormen Geschwindigkeit. Wie ist denn dein Eindruck aktuell mit denen du zusammenarbeitest, wie gehen die denn damit um?
Jetzt also meine Kunden und Kundinnen sind ja so eine spezifische Bubble, nenne ich das. Also ich bin ja Wegbegleiter für Wegbereiter. Das heißt, diese Wegbereiter sind ja in sich schon mal Menschen, die offen sind für Veränderungen, die wollen sozusagen neue Wege gehen. Das fällt ihnen auch nicht immer persönlich leicht, aber die sind jetzt nicht, ich nenne sie mal Bewahrer. Das eine ist nicht positiver oder negativer, sondern das sind einfach verschiedene Persönlichkeitstypen. Das heißt, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind schon, die wollen nach vorne, aber sie sehen, okay, für sie selber fällt es schwer und auch in dem bestehenden Umfeld fällt es oft schwer. Also wenn ich jetzt irgendwo Führungskraft in einem Konzern bin oder wenn ich Unternehmer bin, dann kann ich ja noch so sehr mir wünschen, Leute, lasst jetzt mal gemeinsam hier neue Wege gehen. Dann müssen aber die anderen auch mitziehen. Also das erfordert ja schon auch erstmal eine ganz starke Klarheit in dir selber. Was will ich eigentlich? Wohin will ich? Mit wem will ich dahin? Und das dann auch klar zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, die Herausforderung von meinen Kundinnen und Kunden, weil die sich schwer tun manchmal mit der Klarheit. Also ich stehe zum Beispiel ganz stark für Klarheit. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, geht es erstmal darum, wer bist du, wohin willst du, was ist dir wichtig, mit wem willst du weitergehen und wie sieht das ganze Bild aus. Und wenn wir das klar haben, dann kannst du anfangen zu kommunizieren. Dann folgen dir andere, weil wenn du so rumeierst, ist schwierig.
Ja, dieses Rumeiern, das verstärkt ja im Grunde genommen den Effekt. Und wenn du sagst, du arbeitest nur mit einer sehr spezifischen Zielgruppe, entspricht ja im Grunde genommen auch dem Konzept von Let's Start und meiner Arbeit. Ich arbeite ja auch fast ausschließlich mit Pionierinnen und Pionieren, so nenne ich sie, in der Verwaltung, im Staat, in der Politik. Die sagen, wir stehen für eine andere Form von Miteinander im Staat. Und mit diese Leute sind natürlich per se schon offen, aber trotzdem kommt es auch hier zu einer massiven Überforderung, weil diese Klarheit, von der du sprichst, die muss man ja für sich erstmal auch glatt ziehen. Und dann, ob man sie dann kommuniziert und wie man die kommuniziert, ist ja aber wieder was anderes. Aber wie gehen denn da, oder was empfiehlst du ihnen denn, um diese Klarheit zu erlangen, gerade wenn es so eine Überforderung ist?
Naja, bei mir ist es schon so, ich habe verschiedene Themen, die ich angehe. Also sich mal klar zu werden, was sind überhaupt meine langfristigen Ziele, sowohl innere als auch äußere. Also bei äußeren kann es ja sein, keine Ahnung, ich will mein Unternehmen vergrößern oder ich will die Produkte anbieten oder mal ganz groß gedacht, ich will mit meinem Unternehmen was Größeres auf der Welt bewegen. Aber bei den inneren Zielen, und die sind bei vielen Menschen oder bei uns Menschen fast oft die gleichen, da geht's ganz viel um innere Freiheit, innere Gelassenheit, Zufriedenheit, glücklich sein. Also Ziele ist das eine Thema, dann schauen wir uns oft an, was sind eigentlich die Werte, für die du stehst und ohne die du fast gar nicht leben kannst. Ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, weil ich nicht so über Kundenbeispiele reden will. Für mich ist der Wert Gemeinschaft super wichtig. Und was ich natürlich in der Welt gerade wahrnehme, gefährdet meinen Wert der Gemeinschaft, weil wir so auseinanderdriften. Und das heißt, das ist auch für mich dann manchmal schwer zu ertragen. Und ich gehe immer wieder darauf hin zurück, was kann ich jetzt tun, um diese Gemeinschaft zu fördern, damit ich meinen Wert leben kann. Dann schaue ich mir mit Kunden an, was sind deren Stärken. Es bringt ja nichts, wenn du ein ganz introvertierter Unternehmer bist und du würdest dich dann zwingen, dauernd auf der Bühne zu stehen oder auf gesellschaftliche Empfänge zu gehen, sondern wie findest du deinen Weg, also deinen ganz persönlichen Weg? Also ich schaue mir ganz stark an, bevor wir überhaupt auf das Unternehmen oder auf das Team oder auf sonstige äußeren Aspekte schauen, wer bist du als Mensch und was willst du wirklich? War das die Antwort auf deine Frage?
Ehrlich gesagt sind wir gerade ein bisschen abgedriftet von diesem Thema und das finde ich so interessant, dass wir abdriften, weil ich versuche das so klarzustellen, weil ich finde das total interessant und spannend und glaube, dass es auch der richtige Weg ist, von diesem großen, komplexen Außen, was jetzt gerade passiert, wirklich zu schauen, wo stehe ich, was möchte ich, was ist mir wichtig. Und ich glaube tatsächlich, das ist total der Weg. Also wir sind jetzt zwar abgedriftet, aber es war gut abgedriftet, weil es geht ja darum, dass jeder Einzelne für sich jetzt die Zeit nutzt. Ja, so habe ich das vielleicht auch ein Stück weit verstanden. Gerade diejenigen, die vorausdenken, gerade diejenigen, die vorangehen, die Zeit für sich nutzt, um klar zu sehen, was kann ich jetzt in dieser Situation beitragen? Und jetzt ganz ungeachtet dessen, was da draußen passiert. Ich finde, es ist eine wahnsinnig starke und kraftvolle Botschaft. Ich bin sehr dankbar, dass wir da jetzt gleich so in die Richtung abgerutscht sind. Siehst du das auch? So habe ich dich richtig verstanden.
Absolut, weil das macht einen sonst ehrlich gesagt kirre. Weil das ist einfach zu viel für uns Menschen, was da jetzt gerade passiert und auch zu schnell. Und dann geht es einfach jetzt darum, dass jeder für sich oder jede für sich einfach mal schaut, okay, was kann ich jetzt wo mit wem bewegen? Was will ich eigentlich tun? Worauf konzentriere und fokussiere ich mich? Weil sonst macht das uns wahnsinnig. Das ist einfach vom Gehirn, das ist zu viel auf einmal.
Ja, interessanterweise kommt ja gerade dieses zu viel und ich frage mich auch immer, warum sind wir in so einer Situation? Warum haben wir uns jetzt in der Welt in eine Situation wiedergefunden, wo wir eigentlich in so eine Überforderung reingehen? Das haben wir ja nicht selber geschaffen, aber es ist nun mal passiert. Und vielleicht ist das ja tatsächlich, was du jetzt gerade sagst, unsere Chance, dass jeder für sich jetzt nochmal neu ausrichtet, ungeachtet dessen, was dort passiert, und dass eigentlich nur der Anlass dafür ist, dass man das tut. Es gibt ja einige Menschen, die das sagen, dass wir gerade auf so einem Weg sind, Dinge für uns nochmal klarer zu machen, also weniger im Außen zu leben, weniger zu schauen, weil ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, ob jetzt Trump Zelensky anschreit oder nicht. Ich kann mich jetzt drüber aufregen, dass wir die Militärhilfen nicht schnell genug schicken oder nicht, aber ich habe keinen Einfluss darauf. Ich kann mich dafür stark machen, aber ich habe letztendlich keinen Einfluss darauf. Worauf ich schon einen Einfluss habe, ist, dass ich sage, ich positioniere mich mit meinen Fähigkeiten, ob in der Wirtschaft, ob im Staat, ob in der Verwaltung oder in der Politik. Ich tue mich zusammen mit Menschen, die ähnlich denken und sehe, dass ich einen bestimmten Bereich stärke. Das kann einer der genannten Bereiche sein, aber der Weg dorthin ist ja gar nicht so einfach, weil ich habe erstmal keinen direkten Einfluss. Und der Weg, den du aufzeichnest, wenn ich das so verstanden wissen darf, ist wieder zu so einer Wirksamkeit zu kommen, zu so einer Selbstermächtigung, raus aus der Ohnmacht letztendlich. Ist Ohnmacht ein großes Thema?
Ich glaube, also Ohnmacht ist ein großes Thema für vieles. Wenn Menschen, also ich mache mal ein ganz anderes Thema auf, wenn Menschen heute etwas wirr agieren, wie wir das vielleicht manchmal in den höheren Funktionen gerade so wahrnehmen in der Welt, dann, oder wenn Menschen in diesen Machtpositionen sind, dann haben sie diese Machtposition gewählt, damit Ohnmacht kein Teil ihres Lebens ist. Vielleicht auch kein Teil ihres Lebens mehr ist. Man weiß ja auch nie, was im Leben dieser Menschen passiert ist. Bei Macht könnten wir noch, da könnten wir allein über Macht könnten wir einen ganzen Podcast machen. Ohnmacht ist ein ganz schlimmes Gefühl. Und die Selbstwirksamkeit, die du ansprichst, ist deswegen super wichtig. Wenn wir keine Selbstwirksamkeit mehr haben, dann geben wir auf. Weil dann macht es auch keinen Sinn. Dann sind wir wieder bei diesem Sinnthema.
Das ist tatsächlich eins der Kernpunkte, die wir hier diskutieren oder auch auf den Mindshift-Festivals, die ich organisiere, wirklich raus aus dieser Ohnmacht zu kommen, indem man Selbstwirksamkeit erfährt und man hat mehr, als man denkt, und indem man auch sich mit anderen zusammentut. Ich finde dieses Thema gerade so spannend, Macht und Ohnmacht. Können wir trotzdem ein bisschen drüber sprechen? Es zieht mich gerade total an, weil dass du das so ganz absolut gerade sagst, wenn man sich ohnmächtig fühlt, dann macht alles keinen Sinn mehr, dann gibt man auf. Das hat mich gerade sehr beeindruckt.
Es ist ein bisschen, hart formuliert und da gibt es ja auch dann immer Nuancen. Aber letzten Endes, also wenn man ganz basic mal drauf schaut, was wollen wir denn? Wir wollen ja nicht ganz umsonst leben. Wir wollen ja nicht irgendwann mit 80 oder 70 oder 90 sagen, ja Mist, eigentlich war ich irrelevant. Sondern jeder Mensch hat irgendwie das Gefühl, ich möchte doch irgendwie, ich möchte relevant sein für diese Welt. Ich möchte, dass mein Leben irgendwie Sinn macht. Und ich glaube, dafür sind Menschen auch bereit, viel zu tun. Und da ist Ohnmacht mit Sicherheit ein ganz schlimmes Gefühl. Und das Thema Macht ist ja bei uns in Deutschland auch ein bisschen negativ belegt. Also wenn man das jetzt mal auf Englisch übersetzt, Power ist ja ein positives Wort. Jeder will irgendwie eine Kraft haben, voranzugehen oder eine Kraft, irgendwas zu gestalten. Und ich würde mir wünschen, dass wir Macht ein bisschen positiver formulieren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier erlaubt ist, aber da gibt es ja jetzt bald auch ein neues Buch von dem Professor Carsten Schermuli, heißt er, glaube ich. Der schreibt über Macht.
Das
Und
ist spannend.
der wäre bestimmt auch ein spannender Gast, weil der gerade heute hat er auch was geschrieben zu Charisma, was ein Teil der Macht ist oder Teil von Macht. Das sind super spannende Themen, gerade in der heutigen Zeit, weil wir uns leider als Menschen oft blenden lassen.
Was meinst du mit mit der Aussage, dass wir ein positives Bild von Macht bekommen und dass man sich blenden lässt von Macht, die vielleicht gar keine ist?
Ich will, also das positive Bild von Macht ist für mich, Macht ist ja auch gestalten können. Macht ist vorangehen zu können, was entwickeln zu können. Was wir in Deutschland sehen, das kommt, vielleicht hängt das mit unserer Geschichte zusammen, ist, dass wir Macht oft mit Machtmissbrauch definieren. Also, dass wir oft gesehen haben, wenn jemand in einer Machtposition ist, dann wird es missbraucht. In Unternehmen, in der Politik, auch in der Geschichte unseres Landes. Und das ein bisschen anders zu framen, dass man sagt, Macht ist ja eigentlich geil. Ich würde mir wünschen, jeder Mensch würde von sich oder für sich sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Macht. Und zwar im Sinne der Gestaltungsmacht, der Entwicklungsmacht. Und da Macht machen, mächtig sein, alles ist besser als Ohnmacht.
Das ist tatsächlich, komme ich gleich zu, das war tatsächlich, ist auch tatsächlich eins der wesentlichen Aspekte, gerade in der Arbeit, im Staat, in der Graswurzelbewegung für Transformation. Ich sage dann immer, es ist wirklich wichtig, wer an dieser Position ist. Weil wir oft ich schweife jetzt ein ganz kleines bisschen ab, oft über Strukturen sprechen. Und ich denke, ja, aber es ist doch entscheidend, wer das macht. Also die Struktur letztendlich folgt doch der Person. Und wir reden zu wenig über Personen. Das ist ja auch etwas, was verpönt ist. Wir reden doch nicht über Personen. Über Personen reden wir erst, wenn die Ziele stehen. Nee, eigentlich muss man wirklich die Menschen raussuchen. Klar, die Ziele, ja. Aber dann müssen die Ziele auch die Menschen auch zu den Zielen passen. Und die Struktur ist wirklich, also das ist quasi das Abfallprodukt. Das, was dann zum Schluss rauskommt, darum geht es dann eigentlich gar nicht so sehr, welche Form das annimmt. Wichtig ist, dass die Menschen, die diese Macht auch halten können, ja, diese Gestaltungsmacht, das ist ja eine irre Belastung. Diese Gestaltungsmacht auch halten können, dass diese Menschen auch tatsächlich in ihre Kraft kommen. Und es ist nämlich nicht egal, ob jemand mit einem Mindset von bewahren, was nicht schlimm ist, ja, aber für einen Transformationsbereich passt das einfach nicht, mit einem Mindset von bewahren sich in Strukturen wiederfindet, die sehr kraftvoll und agil sind. Das passt überhaupt nicht zusammen. Insofern ja. Ich sehe das genauso wie du. Und wenn diese Zeit wirklich dazu führt, dass wir so ein inneres Aufbäumen erleben, sowohl von, sag ich mal, älteren Strukturen, die schon lange da sind, wie der EU oder also überhaupt von Gemeinschaften, auch politischen Gemeinschaften, aber auch von dem Einzelnen, wenn sie sich ein inneres Aufbäumen daraus reflektiert und sagen, wir wollen jetzt mehr Macht haben, wir wollen mehr bewegen, dann ist es auf jeden Fall jetzt erstmal, sag ich mal, ein kleiner Nordstern in dem ganzen Chaos. Ich muss noch mal denken, was die zweite Frage war. Meine erste Frage hattest du auf jeden Fall schon beantwortet. Und
Ich glaube, ich würde auch noch eine Sache ergänzen, weil die kam mir gerade, als du von den Personen gesprochen hast. Ich habe ja zwei Ziele oder zwei Visionen so für mein Wirken in dieser Welt. Und das eine ist mehr Führungspersönlichkeiten in Führungspositionen. Und zur Führungspersönlichkeit gibt es für mich verschiedene Kriterien. Unter anderem ist das diese emotionale Reife, habe ich es früher genannt. Da haben Menschen gesagt, Mensch, das ist so bewertend, Silvia, kannst du da nicht was anderes finden? Ich nenne es jetzt mal emotionale Kompetenz. Oder es gibt auch ein Buch, das heißt emotionale Intelligenz. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir viel, viel mehr darauf achten in Unternehmen, in der Politik, in der Wissenschaft, dass wir Führungspersönlichkeiten in Führungspositionen bringen. Wer heute in Führungspositionen sitzt, und das meine ich gar nicht subjektiv für einzelne Personen, sondern grundsätzlich flächenweit, ist nicht immer die emotional kompetenteste Person oder die reifste Person oder die reflektierteste Person, sondern oft die, die fachlich gut waren, die ganz viele Leute kannten, die das System zu spielen wussten. Das ist erstmal nicht schlecht, aber wenn da jemand sitzt, früher nannte man, hat man oft das Beispiel gehabt mit dem cholerischen Chef, der mit sich selber nicht im Reinen ist, der seine eigenen inneren Thematiken und gefühlschaotischen Zustände nach außen trägt, das ist schlecht. Und das sehen wir auch gerade, was in der Welt passiert. Da sind ja nicht die emotional kompetentesten Personen in den höchsten Machtpositionen. Und da müssen wir langfristig hin. Also das ist ein Ziel wahrscheinlich für mehrere Generationen. Aber dazu können wir alle einen Beitrag leisten, und zwar indem wir uns selber mal fragen, wie emotional kompetent bin ich eigentlich? Da gibt es verschiedene Kriterien. Einfach mal sich hinzusetzen und die Fähigkeit zu haben, sich selbst reflektieren zu können, sich selbst erstmal wahrnehmen zu können, sich selbst regulieren zu können. Das Thema Angst ist ein Riesengefühl gerade in der Gesellschaft. Sich mal hinzusetzen und sagen, okay, ich spüre jetzt Angst. Das klingt immer so esoterisch, aber eigentlich ist es ganz basic. Sich hinzusetzen, okay, irgendwie habe ich Angst. Okay, was spüre ich denn? Bringt die Angst, was mache ich jetzt mit der Angst? Flippe ich jetzt aus? Schreie ich nach außen? Verkrieche ich mich? Oder schaue ich mir mal an, wovor habe ich denn Angst? Diese Gefühle so ein bisschen wahrscheinlich auch eher mal in den Fokus zu stellen, und zwar in den konzentrierten Fokus, dass man sagt, okay, was kann ich, was sagt mir denn dieses Gefühl? Angst ist ja erstmal nichts Schlechtes. Jedes Gefühl hat seinen Sinn. Und das für sich selber anzugehen. Also wenn das jeder Mensch machen würde, dann hätten wir bald eine besseren Umgang miteinander und eine bessere Gesellschaft. Jetzt sind wir total abgedriftet, aber das ist natürlich mein Thema mit der emotionalen Kompetenz.
Nee, wir driften gar nicht ab. Wir kommen zum Kern. Wir kommen immer mehr zum Kern. Ich bin total dankbar, dass du diese Themen ansprichst, weil mir wurde auch gesagt, ja, Dorit, das, was du da machst auf den Festivals, das ist doch irgendwie esoterisch. Und ich finde das toll, dass du diesen Begriff wählst, wo ich gedacht habe, was ist denn bitteschön daran esoterisch? Das hat also wirklich mit Psychologie, mit Selbstführung zu tun. Sogenannte Soft Skills, die wir immer als Soft Skills nennen. Aber ganz ehrlich, das ist nichts für Softe, sich selber in den Spiegel zu schauen und selber auch, sag ich mal, mit den eigenen, sagen wir, Schattenseiten umzugehen. Das ist sowas von Hard Skills. Und ich glaube tatsächlich, diejenigen, die das vermeiden, sind zu soft. Und ich würde mir wünschen, dass da mehr Leute sind, die härter im Sinne von Hard Skills, für mich ist es ein Hard Skill und das ist überhaupt nicht esoterisch. Tatsächlich ist es so, dass bisher in bestimmten Kreisen diese Themen diskutiert worden sind, in der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und was ich feststelle, ist, dass diese Themen jetzt inzwischen die Chefetagen fluten. Aktuell noch hinter verschlossenen Türen, ne? Also man nimmt, weil wir uns auch vom Coach Hub kennen, man hat Coachings und als Führungskraft genießt man Coachings und man kann sich durch Menschen wie dich begleiten lassen. Ich begleite Menschen, die auch mehr Wirksamkeit haben und es ist irre teilweise schon in 3 Monaten, wie welchen unfassbaren Fortschritt. Also ich mache jetzt nicht, bin jetzt nicht entsprechend wie du unterwegs. Habe ja einen Hauptberuf, aber wenn ich schon sehe, wie Menschen sich in 3 Monaten entwickeln, die kommen wirklich raus aus der Ohnmacht. Es ist so, also ich finde das so berührend. Ich kriege dann immer, das gibt's doch gar nicht. Nur weil sie 3 Monate an sich arbeiten. Es ist so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und du siehst dann plötzlich, oh mein Gott, es gibt doch Bauchmuskeln unter meinem Michelin irgendwie Anzug. Es ist unglaublich. Und das würde ich mir super total wünschen, dass Menschen das erkennen und nicht als esoterisch abtun, weil das ist ein großer Fehler. Und wenn du sagst, dass ein Generationenprojekt ist. Glaubst du, dass es nicht schneller gehen kann, so wie die Welt gerade aussucht? Glaubst du nicht, dass Menschen, die diese Fähigkeiten haben, vielleicht schon in wenigen Jahren tatsächlich richtig gesucht werden? Das ist das, was ich immer in meinem Netzwerk sage, so wie als nächstes kommen wir.
Das wäre jetzt eine schwierige Einschätzung. Also ich merke unter anderem, weil ich ja auch in Schulen manchmal unterwegs bin, also mit Abiturienten oder mit den 18-, 19-Jährigen oder 17-, 18-, 19-Jährigen, da ist schon viel mehr emotionale Kompetenz da, Als ich das jetzt in meiner Generation, ich bin 47, wahrnehme und wahrgenommen habe, weil die einfach so aufwachsen. Die haben ja auch ganz andere Zugänge jetzt durchs Internet, durch Coaching. Da ist Therapie kein Tabuthema mehr. Also da nehme ich eine ganz starke Entwicklung wahr. Das dauert natürlich aber, bis die jetzt sozusagen wirksam in ihren Berufen werden oder in der Geschäftswelt oder in der Politik. Ich würde es mir wünschen, dass es schneller geht. Ich sehe gerade wieder so einen Backlash, also dass natürlich durch die Angst in der Welt eher einen Schritt zurück gemacht wird, was die Reflexionsfähigkeit betrifft, weil das einfach leichter ist. Gehirn sucht sich leichte Wege. Das sagt dann, okay, dann ziehe ich mich lieber zurück oder dann mache ich lieber das, was wir schon immer gemacht haben, bevor ich jetzt Neues wage. Das erfordert natürlich auch eine Gesellschaft, die offen ist. Es ist eine Sehnsucht da in Organisationen, ich nenne jetzt mal Unternehmen, nach Emotionen. Wenn ich mit Unternehmern da sitze oder mit Top-Managern, sind ja immer noch häufiger Männer als Frauen, die fühlen ja auch. Also, und wie? Und da mal reinzugehen und zum Beispiel auch zu sagen, wer fühlt, führt. Ich hab eine Keynote, die heißt, wer fühlt, führt. War ich übrigens auch dankbarerweise bei der Landeshauptstadt München, die wirklich tolle Sachen machen. Da war ich mit der Keynote Emotionen eben. Und da, also die Leute waren so offen. Es waren ja dann dadurch, dass die oberen Führungskräfte waren, wesentlich Männer. Das war so eine tolle Veranstaltung. Ich darf drüber reden, weil sie es auch selber bei LinkedIn gepostet haben. Also da ist viel in den Unternehmen, in den Organisationen schon da. Es muss nur jetzt irgendwie verbreitert werden. Und da frage ich mich auch schon seit jetzt ein paar Monaten, wie kann man das skalieren? Also wie kann man das Thema emotionale Kompetenz, Selbstreflexion, Gemeinschaft, wie kann man das alles mehr in die Gesellschaft bringen?
Indem du hier in diesem Podcast bist und wir darüber reden. Landeshauptstadt München hatte ich auch schon hier im Podcast. Die Hanna Sammüller-Gradl, ganz, ganz tolle Frau. Überhaupt alle in diesem Podcast stehen für emotionale Intelligenz. Es ist unglaublich. Und manchmal, weil es sind ja oftmals auch unerfahrene Speaker und also Führungspersönlichkeiten, dann kommen wir so im Podcast drauf, dass sie hohe emotionale Intelligenz haben. Die wissen das teilweise gar nicht. Und zum Stichwort Männer, weil die ja auch gerne so ein bisschen so, ja, die könnten das alle nicht. Ich bin ja umgeben von Männern. Ich habe zwei Jungs und einen Mann und einen Ex-Mann und so weiter. Das sind alles Männer. Und wenn die fühlen ganz extrem, aber es ist ihnen immer verboten worden zu fühlen. Deswegen, also ich bin so ein totaler Männerversteher und ich finde einfach, wir sollten Männer stärken, statt sie anzugreifen, nur weil sie jetzt aufgrund unseres zugegebenermaßen patriarchischen Systems einfach an der Spitze stehen. Das ist leider so. Das kann man auch, sollte sich auch ändern, muss sich auch ändern. Aber die Männer, die da sind, wirklich zu stärken und ihre emotionale Intelligenz auch wirklich zu aktivieren. Das ist so einer meiner Aufgaben. Und ich glaube, dadurch kann man das auch skalieren, dass man sie nicht verurteilt und sagt, ja, ihr könnt das ja nicht, lasst mal die Profis ran, die Frauen, sondern Männer fühlen ganz, 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 ganz viel. Es ist wirklich, also es ist teilweise auch für Frauen überwältigend, wenn man sieht, was für eine enorm reiche Gefühlswelt Männer haben. Aber sie reden nicht drüber und das ist wirklich auch eine Form von Ohnmacht und von Gefängnissen, ist ganz schlimm. Ja, wie man das skalieren kann, ich weiß es nicht. Leute, schreibt hier bitte unten in die Kommentare erstmal 5-Sterne-Bewertung für diesen gigantischen Podcast. Ich muss mal Werbung für mich machen, das vergesse ich immer. Also 5 Sterne gleich machen und danach einfach auch mal die Silvia anschreiben. Wir verlinken in den Shownotes, falls jemand weiß, wie man es skalieren kann. Wir treffen uns natürlich, nicht nur wir, sondern viele, viele andere auch. Es bilden sich Gemeinschaften und ich glaube, das ist total der Weg. Ich wünschte, dass in der Presse öfter mal der zweite Aspekt irgendwie so definiert wird. Wo ist jetzt eigentlich die Chance für uns? Du wolltest was sagen.
Du gesagt hast, dass wir Männern das Fühlen sozusagen ermöglichen müssen. Also jetzt mal ganz grundsätzlich, wir Menschen fühlen gleich. Also da ist kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das, was wir tun, ist sozialisiert. Das heißt, Frauen ist es erlaubter, immer noch nicht so, erlaubter, Gefühle zu äußern. Das ist Männern nicht erlaubt. Da hört man ganz oft, Indianerherz kennt keinen Schmerz, sei doch mal stark. Das kriege ich auch ganz viel mit. Das führt dazu, dass ganz viele Emotionen unterdrückt werden und die platzen irgendwann raus. Und dann wird es ungemütlich. Dann geht es, wenn es rauskommt, Beispiel wieder cholerischer Chef, wenn gerade bei Männern ist es ja so, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, ihre Gefühle zu äußern, dann Entweder platzt es nach außen raus oder es geht tief rein in eine Depression. Also Depression, deprimäre heißt ja unterdrücken. Und eine Ursache für Depressionen ist, dass ganz, ganz viel unterdrückt wurde, unter anderem Gefühle.
Ja, interessant. Also das heißt, diese Aggression, die wir auch teilweise in der Welt erleben, ist auch viel aufgestaute Wut, aufgestaute Emotionen. Habe ich das richtig verstanden?
Wut ist eigentlich, also ich bin auch immer ein Fan, dass wir jedes Gefühl erstmal neutral betrachten. Wut ist im Anführungszeichen kann positiv konnotiert sein, in dem Sinn, dass sie uns ins Handeln bringt. Also wenn ich zum Beispiel wütend bin über den momentanen Zustand der Welt, dann kann ich zumindest was tun. Das ist besser als Ohnmacht. Es ist auch besser als Angst, weil Angst macht eng. Angst lässt eng werden, lässt fokussieren. Wut treibt uns eher an. Nur mal, um bei Emotionen ein bisschen mehr Hintergrund zu geben oder ein bisschen mehr zu erklären, dass keine Emotion an sich schlecht ist. Es gibt, also die Evolution hat Emotionen aus Gründen erfunden oder weitergebracht.
Ich mag diesen Schwerpunkt, den du hast mit der Emotion. Das mag ich total gern. Schöner Vortrag, auch würde ich gern mal hören, über Emotionen. Aber so wie du das jetzt beschreibst, sehe ich immer so, ich sehe immer diese Chance, wenn ich sage, wir haben diese aufgestaute Wut. Wut ist ein Motor, das hat ja auch Gandhi schon gesagt. Sein Enkel hat dazu mal ein Buch geschrieben. Wut ist ein Motor. Also, dass es dich ins Handeln bringt. Vielleicht ist das jetzt auch eins der positiven Dinge, dass wir jetzt, also ich meine, die Wut steigt so stark, dass wir sie nicht mehr unterdrücken wollen, was ja vielleicht auch ganz gut ist. Und dass wir sprechen und sagen, was wir wollen. Und dass wir tatsächlich dazu kommen, die Dinge so zu gestalten, wie sie für uns passen, auch wenn das zurzeit nicht danach ausschaut. Das betrifft ja auch die innerdeutsche Frage.
Ich glaube, da ist wichtig, dass wir nicht mehr so viel über das Wogegen reden, sondern eher wofür denn, wohin denn? Also das fehlt mir auch insbesondere in Deutschland, dass wir mal sagen, was ist denn so das Ziel für unsere Gesellschaft? Ich nenne es jetzt mal nicht Land, sondern es geht ja wirklich auch um die Menschen hier. Was haben wir denn für gemeinsame Ziele und Visionen? Und ich bin ein Freund von Visionen, weil man Bilder in unseren, also positive Bilder in unseren Köpfen, die geben uns Antrieb. Wir kennen das doch alle, wenn wir Ziele haben, die wir uns bildlich vorstellen können, desto besser ist es für uns, auch den Weg dahin zu gehen. Also ich sage zu meinen Kunden auch immer, wenn du dir zum Beispiel, es gibt ja ein Ziel zum Beispiel, ich hätte gern mein eigenes Zuhause. Ist es eine Wohnung oder ein Haus oder sonst was? Dann gehen wir da tief rein. Und zwar stell dir bitte vor, wie sich der Türknauf anfühlt oder die Türklinke. Stell dir vor, was für ein Material dein Sofa hat, was für eine Farbe leuchtet. Also das fehlt mir so ein bisschen, dass dieses, ich nenne es jetzt wirklich mal esoterisch träumen, dass wir nochmal große Träume aufmachen. Es gibt übrigens ein Buch zu Social Dreaming. Da wird in Großgruppen geträumt. Das finde ich total spannend.
Großartig. Ja, also ich visualisiere ganz viel, um das jetzt mal so zu nennen, Visualisierung. Und weil du das wieder ja als ne, vermeintlich esoterisch, das wird ja oft so gelabelt, da empfehle ich auch sehr das Buch von der Florence Gaub, Zukunft, eine Betriebsanleitung. Ich hoffe, sie kommt bald mal in meinen Podcast. Liebe Florence, bitte komm in unseren Podcast. Da schreibt sie da ja auch drüber. Und sie ist Wissenschaftlerin, ich glaube. Da braucht man sich jetzt nicht mehr zu rechtfertigen. Also alle, die immer noch denken, sie dürfen sich mit vermeintlicher Esoterik nicht auseinandersetzen, einfach mal die eigenen Blockaden ein bisschen überprüfen, ob man da vielleicht nicht irgendwie, ja, vielleicht sich selber limitiert und sich Themen verschließt, die sehr wichtig sind für uns gerade, weil ich glaube total, dass da die Zukunft ist. Also ich glaube nicht, ich bin sehr überzeugt davon, dass da die Zukunft ist, weil alles andere haben wir ja tatsächlich schon ausprobiert. Vielleicht ist es einfach, give it a try, mal was anderes auszuprobieren und diesen Weg zu gehen. Und da danke für die ganzen Buchtipps. Wir werden die auch in den Shownotes verlinken. Damit hat sich eigentlich dann auch die letzte Frage, die ich dir irgendwann stellen möchte, erübrigt, was deine Buchtipps sind. Also ich finde es gerade so, wie du das. Wieso, wie du das beschreibst, wenn wir das jetzt mal auf eine Metaebene gehen, sind wir doch eigentlich auf einem guten Weg, die Dinge selbst für uns in die Hand zu nehmen und zu gestalten, auch wenn sich's jetzt völlig aussichtslos anfühlt. Aber das ist ja in der Transformation oft so, richtig? Wenn du jetzt mal den Transformationsweg, in dem wir uns jetzt gerade befinden, als Gesellschaft, sage ich mal, mit den einzelnen Personen aus deiner Perspektive, wenn du den jetzt betrachtest, der hat ja verschiedene Stationen. Wo würdest du sagen, sind wir und was sind wahrscheinlich die nächsten Schritte?
Ich glaube, ich sage immer, Transformation is messy. Also, und keiner kann sagen, was wie lange dauert. Weil letzten Endes, also für mich ist wirklich wichtig, dass jeder bei sich selbst anfangen kann. Und dass wir nicht die Angst uns überwältigen lassen. Weil Angst ist einfach das eins der Grundgefühle. Muss ja auch sein, weil früher wären wir gestorben ohne Angst. Oder so heute würden wir auch sterben ohne Angst. Übrigens gab es da eine tolle Sendung im ZDF mit der Maren Urner, eine Neurologin, glaube ich. Die hat auch, die hat darüber gesprochen, wie Angst unsere Wahl beeinflusst hat. Und davon müssen wir weg, weil die Angst lähmt. Und also es gibt, glaube ich, keine Phasen der Transformation, die ich jetzt beschreiben könnte. Die ist überall auch anders. Und ich weiß auch, also vielleicht dauert es hier auch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir momentan in einer ganz großen Transformation sind. Unter anderem, weil wir, hört sich wieder esoterisch an und ich bin die Letzte, die esoterisch ist, wir sind in so einer Entwicklungsstufe der Gesellschaft, weil es so richtig clasht. Weil die einen sagen, ja, lass mal hier was Neues gestalten und die anderen halten fest an dem, was besteht. Beide aus guten Gründen. Und das muss ich jetzt finden. Und die clashen natürlich aneinander.
Das kann auch schiefgehen, ne? Also je nachdem, wie gut wir es schaffen, das zu gestalten für unser Wohl, je nachdem hängt es davon ab, ob es jetzt funktioniert im Sinne von, ob wir wirklich einen Schritt weiterkommen oder nicht. Ich bin so dankbar, dass du das mit dem esoterisch ansprichst, weil das hat mich wirklich auch so beschäftigt, als man mir das sagte, so, warum sagt man mir das? Weil das gerade aus deinem Mund zu hören, also du bist wirklich die Letzte, die esoterisch ist. Es ist halt wirklich auch wissenschaftlich so bewiesen und es ist vor allen Dingen, alle, die sich mit Transformation beschäftigen, wissen, dass es so ist. Und ich glaube, dass der Ausgang total offen ist und gerade deswegen ist es so wichtig, du sprachst ja auch das Thema Skalierung an, also Skalierung dieses Wissens oder Skalierung auch der Gemeinschaft, die um dieses Wissen verfügt und sich nicht von der Angst einschüchtern lässt. Und das ist auch ganz wichtig und deswegen finde ich es auch, ich hoffe, dass auch einige aus der Politik uns zuhören, dass wir eben auch nicht bewusst oder unbewusst mit Angst operieren, wenn wir Politik machen oder auch wenn wir wichtige Verwaltungsdinge gestalten, dass wir eben nicht mit der Angst, wenn wir das jetzt nicht tun, dann passiert was ganz Schlimmes, sondern wirklich, wenn wir das jetzt tun, dann können wir dahin kommen und das ist ein ganz toller Zustand.
Das ist absolut wichtig, weil das habe ich bisher und auch gerade während der Wahlkampfperiode echt ein bisschen vermisst, dass es darum geht, uns mehr zu einen und nicht gegeneinander aufzubringen. Also es bringt überhaupt nichts, wenn wir uns hier zerfleddern und wenn der eine gegen den anderen redet. Wir brauchen eine Gemeinschaft, um diese Welt zu gestalten. Weil wenn wir nicht zusammenhalten, da bin ich ganz radikal, wenn wir nicht zusammenhalten, werden wir diese großen Herausforderungen, die vor uns stehen, nicht bewältigen. Wir werden eine Klimakrise nicht bewältigen, wenn wir unsere Energie damit verbringen, gegeneinander zu gehen. Deswegen braucht es, und jetzt komme ich nochmal auf die Machtpositionen zurück, deswegen brauchen wir in Machtpositionen Menschen, die die Leute zusammenbringen und nicht auseinanderbringen und die große Ziele für die Gemeinschaft formulieren können. Das ist mir ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, da können wir noch dran arbeiten. Also optimierungsbedürftig, wie man in Unternehmen sagt.
Also du bist dafür diese Wegbereiter. Ich und viele andere sind dafür die Pionierinnen und Pioniere im Staat. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir, also ich nehme das so wahr. Wir hatten, als ich anfing mit meiner Arbeit, das ist noch nicht so lang her, 4, 5 Jahre, da hatte ich so das Gefühl, die Mehrheit will sich eigentlich nicht verändern. Man hat es zwar vielleicht ein bisschen gesagt, so und da war das Thema, eigentlich wollen wir das noch nicht. Jetzt habe ich das Gefühl, weiß man, dass man sich verändern möchte, aber man weiß noch nicht wie. Aber die Erkenntnis ist noch nicht da, dass es Menschen gibt, die sowas können. Entweder weil sie es einfach können oder weil sie es gelernt haben. Es kann ja auch jeder. Also ich glaube, das ist ja, wir sind ja so verbaut. Das ist ja in unserer Grund-DNA drin, dass wir das können, aber dass wir uns auch erlauben, das zu leben. Und also, dass wir das wirklich auch tun, dass wir diese innere Kraft haben. Und ich habe aktuell das Gefühl, dass diese Menschen zwar da sind, die es könnten, aber dass die noch nicht zum Zug kommen, weil die anderen denken, wir schauen mal allein, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir brauchen den Hokuspokus nicht, ja, übertrieben gesagt. Und ich glaube, der Zustand, wo es dann dazu kommt, dass wir deine Wegbereiter, die du begleitet hast, oder die Pionierinnen und Pioniere im Staat, dass die zum Zug kommen, ich glaube, das steht unmittelbar bevor. Weil wir werden mit dieser Haltung keinen Erfolg haben.
Sehe ich ganz genauso. Deswegen, für mich ist auch wichtig, dass wir die Menschen, die vorangehen wollen, die neue Wege gehen wollen, dass wir die echt ermutigen, diese Schritte zu gehen, auch wenn es schwierig ist. Also ich weiß, ich war ja selber lange angestellt in einem großen DAX-Konzern. Ich weiß, wie schwierig es ist, gegen das bestehende System was zu sagen oder vielleicht da neue Impulse reinzubringen. Aber es hilft nichts. Wir brauchen diese Pioniere mit ihren Ideen, mit ihren Innovationen, mit ihren neuen Perspektiven, die Welt zu sehen, damit sich überhaupt was tut. Und gerade diese Menschen, das sind ja oft auch selbstreflektierte Menschen, die schauen sich das an und denken irgendwann, das ist mir doch alles zu blöd. Und das nehme ich in Unternehmen ja auch wahr. Das ist schade. Die gehen oft auch aus den Unternehmen oder aus den Systemen raus in andere, wo sie ein bisschen freier gestalten können. Wir brauchen sie aber auch in der Politik und in den großen Organisationen, damit sie dort diese Organisationen beeinflussen können oder zumindest einen Einfluss haben, die Richtung dieser Organisationen. Also für mich wirklich ganz wichtig, wenn da jemand draußen zuhört und sagt, eigentlich will ich wirklich was bewegen, bleibt dran.
Wir haben ein Festival gemacht in und das bin nur ich, ja, es gibt ja noch viele, viele andere, die sich engagieren. Das ist jetzt wirklich nur mein kleiner Spot und wir waren vor Weihnachten an einem Samstag, das musst du dir mal vorstellen. Ich hab das 4 oder 6 Wochen vorher annonciert, 70 Leute. Und die sind wirklich da hingekommen. Die haben auch was dafür bezahlt, weil sie gesagt haben, ich meine, das muss ja irgendwie finanziert werden, die haben was zu essen gekriegt und so weiter und die Location. Aber die sind es sich auch wert. Und ich denke, wirklich an alle da draußen, die jetzt zuhören, ich glaube, ihr werdet wirklich gebraucht und dieses Innenverharren. Mir hat man auch schon gesagt, ja Mensch, wenn du so viel nebenbei machst, dann geh doch gleich raus. Das muss ich mir wirklich ständig anhören, wo ich so sage, nein, meine Aufgabe besteht darin, drin zu bleiben. Und meine Aufgabe ist jetzt nicht, ein neues Ministerium zu gründen oder Ministerin zu werden. Meine Aufgabe ist es jetzt einfach da zu sein. Einfach nur da zu sein. Und indem ich anders denke, indem ich anders handle, indem ich anders spreche, indem ich andere Themen anspreche, Räume zu öffnen für diese Transformation und diese Macht, ich nenne es jetzt ganz bewusst, diese Macht, die man hat, wenn man als Intrapreneur, ich nenne es jetzt mal Intrapreneur, irgendwo in einem System drin ist und sich dort hält, das ist so, also da muss man auch selber irgendwie für sich klarziehen, was für eine gigantische Macht das ist. Allein da zu sein.
Ich habe ja selber mal ein Movement, eine Bewegung gegründet in einem Konzern mit anderen zusammen. Und wie schnell dann Menschen gesagt haben, wir machen damit. Das heißt, es braucht diese Intrapreneure und diese Wegbereiter in den Unternehmen, damit, also dann können auch andere sich anschließen. Alleine schaffen wir es eh nicht. Wir brauchen ja auch die anderen. Wir brauchen eine kritische Masse. Es hört sich so ein bisschen an wie Rebellion. Und das ist mir auch nochmal wichtig. Es geht nicht darum, in Organisationen rumzupoltern und gegen alles zu sein. Da braucht es auch die innere Reife und die emotionale Intelligenz in uns selber, zu sagen, okay, was will ich denn wirklich jetzt hier? Und wo sind meine Leute? Wo sind Leute, die das mitmachen? Und dann lasst uns gemeinsam konstruktiv hier was gestalten. Das ist was ich aus meinem Movement gelernt habe. Ich habe zu wenig kommuniziert. Und zwar mit den Leuten, die gerne den Status quo behalten hätten, weil die haben sich abgehängt gefühlt. Und das nehmen wir ja auch übertragen jetzt mal aufs Land, war, dass manche Menschen sich einfach abgehängt fühlen. Wir brauchen Kommunikation, wohlwissend, dass es schwierig ist manchmal.
Das ist absolut richtig. Ich habe auch lange für diesen Weg, ich habe diesen Weg lange suchen müssen, weil er nicht da lag. Es gibt ja entweder den Weg, ich mache mit oder ich bin dagegen. Und dieser Weg in der Mitte, dass man sagt, ich schaue mir gerade an, was es jetzt braucht und ich bin einfach dafür da. Ich stelle mich zur Verfügung, dieses Gegen und Für zu verbinden. Also so als wie so eine Hebamme, so ein Geburtshelfer für das, was neu kommt. Ohne Bewertung, ganz neutraler Raum. Einfach nur einen Raum zu schaffen. Also eine leere Fläche, wo nicht einer schon sagt, dafür bin ich zuständig. Das haben wir schon immer so gemacht. Einfach nur diesen leeren Raum. Und ich sag's dir, das ist eins der schwersten Dinge, weil ich kann ja weder hergehen und sagen, oh, ich habe jetzt das und das Projekt geleistet. Habe ich ja nicht. Ich habe nur den Raum geöffnet und da sind die Leute reingekommen und haben es gelöst. Ich weiß nicht. Ich habe aber diesen Raum geöffnet. Ohne das wäre es nicht gegangen. Oder ich kann nicht sagen, ich möchte die und die Position, weil dann mache ich das wieder. Dann keiner wird verstehen, wie ich gearbeitet habe. Und das muss ich eben auch aushalten, ja, dass ich eben nicht dann irgendwie gleich die Position angeboten bekomme. Und viele sind ja doch noch so konditioniert, dass sie das haben möchten. Und ich glaube, dieses einfach da sein und einfach diesen Raum aufhalten. Ein leerer Raum, wo einfach keiner drin ist, wo man einfach entspannt miteinander reden kann, das ist total schwierig.
Ich finde es wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Räume bieten, die den Raum halten können. Und das braucht ja auch wieder bei jemandem wie dir eine innere Stabilität, eine innere Klarheit. Wofür stehe ich denn, dich nicht beirren zu lassen? Das ist nicht easy.
Das ist wirklich nicht easy und wie gesagt, es gibt ganz viele, die das tun, die sich aber gar nicht bewusst sind, dass sie das tun und die Früchte ihrer Arbeit werden sie nicht sofort ernten, so wie das in unserem System eben bekannt ist, dass du gleich irgendwie eine Stelle angeboten bekommst. Bei mir war es sogar tatsächlich oft so, immer wenn sich dann dieser Raum gut gefüllt hat, hat jemand anders die Verantwortung für diesen Raum bekommen. Ich nenne es jetzt mal ein Referat oder eine Abteilung. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Referate und Abteilungen da gegründet worden sind in diesem Raum. Ja, und da ist immer was Neues entstanden. Das ist ganz, ganz schön. Ach, liebe Silvia, ich könnte jetzt ewig mit dir weiterreden, aber ich bin jetzt so voll im, es ist Sonntagmorgen, 11 Uhr in Deutschland, die Sonne scheint und wir haben mit einem echt fiesen Thema angefangen und guck mal, wie wir das geflippt haben. Du bist echt so ein Sonnenschein. Es ist wir können den Sonntag starten, also jeder, der das jetzt hört, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht von der Angst übermannen lassen, sondern wirklich schauen, was kannst du jetzt heute hier mit deinen Leuten dann in deinem Umfeld tun und nicht rausgehen aus den Systemen. Wir brauchen euch.
Ja.
Ja. Und noch zum Schluss, Silvia, weil du bist ja viel in der Wirtschaft unterwegs, dass wir auch wirklich, also du im Staat, ich in der Wirtschaft oder wir in der Wirtschaft, dass wir diesen Weg auch nochmal ein bisschen, diesen Austausch auch pflegen, weil ich habe auch das Gefühl, diese Systeme reden viel zu wenig miteinander. Da gibt es zwar Verbände, die dafür zuständig sind, aber ich glaube, es braucht einfach noch einen demokratischeren Ansatz von Austausch.
Ich glaube auch, dass wir, ich finde, so Deep Dialogue Sessions nenne ich sie. Die finde ich wichtig, dass man Leute zusammenbringt aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Organisationen und mit verschiedenen Sichtweisen. Da brauchen wir viel mehr, weil dadurch entsteht ganz viel Neues.
Genau. Also wenn ihr Kontakt zu Silvia Scherer aufnehmen wollt, unbedingt hier in den Shownotes gucken. Einfach mal, also ich finde allein schon deine Keynote für Führen mit Emotionen, richtig? So war das? Führen mit Emotionen, großartig. Unbedingt die Silvia anschreiben. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Silvia, das letzte Wort gehört dir.
Ich glaube wirklich, fangt bei euch selbst an und konzentriert euch auf das, wo ihr selbst wirksam werden könntet oder könnt. Und dann ist es wichtig, die Leute zu finden, die da mitmachen. Weil alleine schaffen wir es nicht, wir schaffen es nur in der Gemeinschaft. Und dann geht's los.
Ja. Und wenn ihr nicht glaubt, dass ihr das könnt, dann sucht euch so einen guten Coach wie die Silvia. Die erzählt euch, dass es geht. Und es gibt nämlich viele gute Coaches, dafür setzen wir uns ja auch ein. Das müssen wir jetzt hier einfach mal, obwohl wir gar nicht dafür bezahlt werden hier oder irgendwie angehalten sind. Coach Hub zum Beispiel steht wirklich für die Demokratisierung des Coachings. Nicht nur die Führungskräfte dürfen Coachings machen, sondern auch Intrapreneure und so weiter. Fragt mal bitte bei euren Personalstellen an, ob ihr auch ein Coaching bekommen könnt. Nicht, weil ihr irgendwie spinnt oder irgendwie es nötig hättet, wie man das früher so gesagt hat, sondern weil ihr einfach mehr erreichen wollt für eure Organisation. Das ist eine super, super Fortbildungsmaßnahme, eine individuelle. Also Coaching für alle. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Coaching für alle.
Coaching ist Weiterentwicklung.
Danke, liebe Silvia. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank für dieses mega tolle, empowernde Gespräch.
Danke dir. Happy Sunday.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.